Soldaten, mit Stolz könnt ihr es künftig euren Familien und den Menschen im Lande kundtun, dass ihr des Kaisers Rock getragen habt. Das Ehrenkleid unseres mustergültigen Heeres, wie es sich in drei ruhmvollen, großen Waffengängen bewährt hat, die uns die Einheit aller deutschen Stämme bescherten. Hat es in der Geschichte ein schöneres und glänzenderes Volk in Waffen gegeben als das unsere? Unter überragenden Führern von tadellosem Charakter, Mut und Weitblick dürft ihr mit Freude dienen. In unserer stolzen Armee habt ihr das Pflanzkorn für die edelsten Tugenden und Eigenschaften empfangen, das euch euer Leben lang treulich begleiten und auch im täglichen Arbeitsleben weiter Richtfunk sein wird. Vorwärts!
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Preußen und Er Spezial. Auch heute wollen wir uns wieder Klatsch und Tratsch, Affären und Skandalen widmen. Heute geht es jedoch weniger um Politik als um Kunst, also genauer gesagt Literatur. Doch bevor wir gleich loslegen und in diesen Skandal reinschauen, wollen wir uns mal kurz vorstellen. Wir, das sind Marie Brune, wissenschaftliche Volontärin im LWL Preußmuseum Minden und mein Kollege.
Ich bin Tim Rahr, ich bin Kulturvermittler und Koordinator des Netzwerks Preußen in Westfalen.
Also seid ihr jetzt bereit? Dann geht's jetzt los mit eurer adventlichen Dosis Klatsch und Tratsch. Wir gehen rein in den Bilse-Skandal. Einmal kurz einleitend, kann Literatur einen Skandal hervorrufen? Dass das schon Anfang des 20. Jahrhunderts möglich war, bewies die Bilse-Affäre von 1903, die die Öffentlichkeit des Kaiserreichs und darüber hinaus über Monate beschäftigte. Die Frage, die die meisten Menschen damals umtrieb, war, wie weit kann ein Autor gehen? Zumindest für sich und mit dem Anspruch, gesellschaftliche Missstände aufzudecken. Also was ist erlaubt? Was sollte nicht in die Presse kommen? Was sollte nicht aufgedeckt werden? Und vor allem die Frage, erlaubt es die Kunstfreiheit, den Ruf anderer Menschen zu zerstören? Also diese Fragen standen im Vordergrund des Skandals, den Fritz Oswald Bilse mit seinem Roman in einer kleinen Garnison auslöste. Aber bevor wir uns der Affäre jetzt eigentlich widmen, wollen wir einmal kurz den Autor vorstellen. Was kannst du uns über den Autor sagen, Tim?
Also Fritz Oswald Bilse wurde geboren 1878 und zwar in der kleinen Stadt Kiern im heutigen Rheinland-Pfalz, wo sein Vater Lehrer war am Gymnasium. Und 1896 tritt er dann in das Militär ein und zwar zuerst in Kassel in das kurhessische Trernbataillon 11 und 98 wird er dort Offizier. Dann war er da 3 Jahre lang. 1901 verlässt er dann die Armee. Und man weiß heute jetzt leider nicht mehr so ganz genau, weswegen, warum er jetzt das Militär zunächst erstmal verlassen hat. Aber ein Jahr später taucht er dann in Listen auf des Trambataillons, des preußischen Trambataillons 16 in Forbach. Das ist in Lothringen, was heute zu Frankreich gehört.
Tim, was ist eigentlich ein Trambataillon?
Das waren die Einheiten, die vor allem mit der Versorgung der verschiedenen Soldaten verantwortlich waren. Also einfach mit dem Transport von Material, mit dem Transport der Munition und der Waffen und den Lebensmitteln und so weiter.
Okay, und ist beim Militär in Elsass-Lothringen irgendwie was spannend?
Genau, also heute gehört Elsass-Lothringen ja wieder zu Frankreich. Aber zu der Zeit so um 1900 herum gehört es eben zu Deutschland. Und zwar seit 1871, also seit der Niederlage, nach der französischen Niederlage im Krieg gegen Preußen, gehört es eben zum Deutschen Reich. Und das Interessante damals war eben, dass Elsass-Lothringen eine Bevölkerung hatte, die zu ungefähr 90% deutschsprachig war, aber eben vor 1871 jahrhundertelang zu Frankreich gehörte. Also ein bisschen so eine Mittlerfunktion hatte. Ja, gerade dadurch, dass Elsass-Lothringen eben erstens zum Zeitpunkt relativ kurz erst zu Deutschland gehörte und es natürlich eine Grenzregion gewesen ist, wurde dort sehr viel Militär stationiert. Und um 1910 war es zum Beispiel so, dass 4,3% der Bevölkerung Militärangehörige waren. Also es war der höchste Wert, den es überhaupt in Deutschland gegeben hatte. Mhm. Also eine Region, die sehr stark, wenn man so möchte, militarisiert gewesen ist. Was Interessante ist eben, dass die meisten Soldaten, die eben in Elsass-Lothringen stationiert gewesen sind, nicht von dort kamen, sondern aus anderen Regionen Deutschlands eben dorthin stationiert wurden. Und dementsprechend hatte Elsass-Lothringen eigentlich in der Armee eher einen schlechten Ruf. Also gerade in der preußischen Armee hat es so den Ruf als Preußisch-Sibirien, Anführungszeichen, weil einfach die meisten Soldaten nicht wirklich freiwillig dort gewesen sind, sondern viele wurden eben strafversetzt nach Elsaß-Lothringen oder hatten einfach keine andere Möglichkeit, woanders unterzukommen und sind deswegen dorthin gegangen.
Eine kurze Frage. Sibirien hat man ja aus der heutigen Zeit vom Zweiten Weltkrieg ebenso als, ist es ein Begriff, der im Nachhinein dafür genannt wurde oder war Sibirien damals schon?
Wurde damals schon so genannt, weil es eben im Russischen Reich auch schon so war, dass eben missliebige Offiziere oder Beamte oder so, die wurden dann einfach nach Sibirien versetzt und
ja, gut.
Das wollte natürlich einer so richtig hin und so war es ähnlich, also in Anführungszeichen natürlich ähnlich auch in Elsaß-Lothringen.
Nur mit besserem Wetter.
Nur mit besserem Wetter, genau. Und ja, dementsprechend kann man sich vorstellen, dass die Armee dort eben einen ziemlich schlechten Ruf auch gehabt hat und dann auch unbeliebt gewesen ist in der Bevölkerung. Genau, und Bilse selbst ist eben dann auch in Lothringen gelandet. Er hatte auch tatsächlich persönlich eigentlich eher einen schlechten Ruf. Also er galt sozusagen als Querulant, der ständig überall angeeckt ist und Befehle nicht befolgt hat und so. Und er hatte eben auch zu seinen Vorgesetzten, aber auch zu seinen Kameraden eigentlich ein ziemlich schlechtes Verhältnis. Und er galt sozusagen eigentlich als Einzelgänger. Und er hatte auch den Ruf, oder er galt unter seinen Kameraden als überheblich oder besserwisserisch.
Also überhaupt nicht beliebt. Eher so jemand, wo man sagen würde, oh nee,
genau.
Jetzt kommt er wieder.
Also einer, der sich aus allem rausgezogen hat und nie so richtig mitgemacht hat. Und er wurde deshalb eben mit mehreren Disziplinarstrafen belegt. Und ja, das erklärt vielleicht auch erstens seine einjährige Auszeit, die er genommen hat vom Militär und dann vielleicht auch die Versetzung nach Lothringen, nach Forbach.
Mhm.
Genau, und 1902 schrieb er dann eben, als er schon kurzzeitig dann auch suspendiert gewesen ist, den Roman, um den es ja jetzt hier geht in unserem Podcast, und der hieß dann Aus einer kleinen Garnison.
Genau. Ja, aber gar nicht unter seinem eigenen Namen. Ne? Er benutzt ja ein Pseudonym dafür, oder?
Genau, also er nannte sich dann Fritz von der Kierburg und Kierburg war eine Burgruine in seiner eigentlichen Heimatstadt in Kian. Und danach hat er sich dieses Pseudonym gegeben.
Das ist ja dann noch ein Hinweis darauf, wer er wirklich ist.
Genau, also es war jetzt nicht so klug gewählt. Ja.
Na gut. Ja, aus einer kleinen Garnison. Worum geht's dann hier eigentlich? Also der Roman hat ja keine wirklich durchgehende Handlung. Er besteht ja eher aus so einer Sammlung von einzelnen Episoden oder auch Anekdoten, die eben angeblich diesen Sittenverfall im preußischen Offizierskorps schildern. Also
hast du ein paar Beispiele dafür?
Ja, tatsächlich schon. Also ein Offizier habe ein Verhältnis mit der Ehefrau eines Kameraden gehabt und flieht mit ihr nach London und erschießt sich dort. Also so ein ganz dramatische Geschichten. Also schon so ein bisschen Klatschpressengeschichten.
Ja.
Ein anderer klaut Geld aus der Regimentskasse und verleiht es gegen Zinsen an seine Kameraden. Und in einem dritten Beispiel wird bei einem Duell jemand schwer verletzt und muss daraufhin das Militär verlassen. Ein Duell, also ein Streit zwischen zwei Soldaten, ist eskaliert. Sie treffen sich zum Duell, um die Ehre wiederherzustellen. Oft geht das dann in der früheren Zeit dann auf Leben und Tod auch. Und hier wurde jetzt jemand schwer verletzt.
Ja.
Und was ich auch ganz spannend fand, immer wieder diese Anschuldigung, dass einige der Offiziere, also die, die was zu sagen haben, ganz doll unter der Fuchte ihrer Ehefrauen stehen würden und die eben ihre Männer bevormunden und sich hemmungslos an Heereseigentum bedienen.
Oh je, oh je.
Also,
das geht ja gar nicht.
Wirklich skandalös. Außerdem sind eben auch zahlreiche Fälle, so diese typischen Sachen, die man sich so vorstellen kann, bei einer Gruppe vieler Menschen. Erpressung, Schikanen, nicht bezahlte Schulden, Ehebruch, Respektlosigkeit, sowas eben, was man eben so in größeren Gruppen auch kennt.
Also eine ganze Menge, was da so aufgetischt wurde.
Man muss sich halt vorstellen, viele Menschen, die vielleicht auch irgendwie außerhalb der Heimat zusammenkommen, öfter auch jüngere Menschen sind.
Ja.
Und das knallt auch zwischendrin mal.
Ja.
Und das deckt er ungeschönt auf, beziehungsweise vielleicht schweift er da auch noch ein bisschen aus und schmückt das aus. Da gibt es nur eine Ausnahme in diesem Militärkorps. Und zwar war das sein leicht behinderter Leutnant Bleibetreu, den er darstellt, der eben durch einen Unfall diese Behinderung erlangt hat. Und der ist der Einzige, der anständig bleibt und sich nicht an diesen Vorfällen beteiligt.
Was ihn er wohl damit meint?
Ja, das ist eine gute Frage. Naja, aber immer wieder streut er eben diese Monologe ein, in denen auch über mögliche Reformen dann der Armee nachgedacht wird. Also wie man es besser machen könnte. Das kommt immer wieder diese Anekdoten, diese Geschichten und dann wird wieder überlegt, ja, wie kann es eigentlich besser laufen?
Ja.
Und Ziel war es tatsächlich eben nach eigenen Angaben, also er hat selber gesagt, dass es sein Ziel war, Kritik an den Intrigen und Sittenlosigkeit verkommenen Offizierskorps zu üben. Also einfach Kritik an diesen Offizierskorps. Da stellt sich aber mir auch die Frage, ehrlich gesagt, war es wirklich so? Ja. Hatte er da einfach nur eine schlechte Zeit, weil er halt auch nicht sehr beliebt war? Wie stellt sich das jetzt wirklich so dar? Ja. Aber er hat es natürlich sehr drastisch in seinem Buch dargestellt. Und da sind wir ja auch schon bei dem Skandal. Wo liegt der eigentlich? Also was ist eigentlich der Skandal an diesem Buch?
Genau, also nachdem das Buch dann veröffentlicht wurde, fällt eben den Menschen in Forbach, die natürlich auch die ganzen Soldaten und Offiziere dort gut kannten, fällt ihnen eigentlich relativ schnell auf, dass da ihnen einiges an diesen ganzen Geschichten sehr bekannt und auch einige von diesen Charakteren sehr bekannt vorkommen.
Das sind nur andere Namen, ne?
Nur andere Namen, genau. Ja. Wie sich das vielleicht auch in Forbach selbst angehört haben könnte, hören wir jetzt mal rein.
Guten Morgen, Henriette. Was für ein schöner Tag, um im Garten zu sitzen. Was liest du denn da?
Dieses neue Buch, von dem alle reden. Das Buch von dem Bilse.
Das habe ich in der Zeitung gelesen. Ganz schlimm. Furchtbar. Wie kann man unsere Offiziere nur so widerlich in Dreck ziehen?
Aber Ilse, ich glaube, das sind wahre Geschichten. Das hat mir die Alma von nebenan erzählt. Ich denke, es sollte erlaubt sein, Verfehlungen offen anzusprechen.
Aber findest du nicht, dass damit unsere ruhmreiche preußische Armee ins Lächerliche gezogen wird? Und das vor den Augen der ganzen Welt? Die Franzosen lachen sich doch kaputt.
Meinst du nicht, dass es wichtig ist, dass Verfehlungen auch angesprochen werden dürfen? Wenn wirklich stimmt, was Bilse da schreibt, dann ist es ein Skandal. So stelle ich mir unsere Armee nicht vor. Das darf so nicht sein.
Und so die Karrieren wohlverdienter Männer zerstören? Das sind unsere Väter, Ehemänner und unsere Söhne. Diesem Bilse, dem ging es doch nur ums Geld und um persönliche Rache.
Das glaube ich nicht. Er bricht einfach nur das Schweigen und spricht aus, was uns sonst verheimlicht wird. Ich hoffe, dass Bilse dazu beiträgt, dass solche Sachen in Zukunft nicht mehr passieren.
Ich kann das einfach nicht glauben. Das kann nicht sein. Ich muss dann auch ganz dringend weiter. Du weißt ja, die Kinder.
Genau, weil sehr schnell hat sich dann herausgestellt, einfach, dass Bilse seine eigenen Erlebnisse, die bei dieser eben dann in Forbach in der Garnison hatte, dass er die fast 1:1 in seinem Roman übernommen hat. Er hat einfach nur den Namen geändert.
Oh
also
nein.
Wirklich die Skandale, die wirklich real vor Ort passiert sind, hat er einfach aufgeschrieben und eben veröffentlicht.
Oh.
Und dieser genannte Leutnant Bleibtreu, eben der Einzige, der anständig geblieben ist und so, das war er natürlich selbst.
Natürlich, ja. Er ist der Einzige, der nicht vom Sittenverfall betroffen ist. Alle anderen, sind ganz, ganz schlimme Menschen.
Ja, und er war durch einen Unfall tatsächlich, hatte Sehprobleme, also er war sehbehindert leicht. Und so hat er sich eben dann in seinem eigenen Roman auch selbst verwirklicht.
Aber das ist so nah an der Realität. Also, wo ich mir dann denke, also, dass das so ein Buch so erfolgreich wird, ist ja irgendwo absehbar, würde ich mal sagen, weil es ja schon ein Skandal ist.
Genau. Und erst haben es eben die Leute da vor Ort gemerkt und dann hat das immer ganz große Kreise gezogen. Irgendwann war es dann in ganz Deutschland bekannt. Und es war auch ein ziemlich großer Erfolg dann. Also es war so, dass über 500.000 Exemplare von diesem Buch dann verkauft wurden. Und der Roman wurde dann auch in andere Sprachen übersetzt, ins Englische zum Beispiel, ins Französische und ins Russische. Und gerade ins Französische war natürlich so ein bisschen kritisch, weil ja eben Elsass-Lothringen in der Grenzregion gewesen ist und auch einige Leute dort Französisch gesprochen haben. Also es hat auch schon so ein bisschen auch für Unmut in der Politik gesorgt, dass es eben so ein großer Erfolg geworden ist.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich auch überhaupt nicht gut für das Militär vor Ort. Und ja. Das wird ja quasi schon zu so einer Art Lachnummer dann.
Ja, genau. Das war eben also die Angst. Und es war dann auch eben so, dass, ja, wenn man jetzt nach den Gründen, warum das Buch überhaupt so erfolgreich gewesen ist, guckt, es war ja, gab ja um 1900, hatten wir ja in unseren Podcast-Folgen ja auch schon ein paar von, gab es eine ganze Reihe an Skandalen, die es eben gab. Und da war in der Öffentlichkeit natürlich auch die Lust nach großen oder weiteren Enthüllungen war dann eben auch groß. Und gerade alles, was mit Militär zu tun hatte, natürlich immer für große Aufmerksamkeit gesorgt, weil das Militär für die damalige Zeit ja wirklich auch ein ganz wichtiger Träger in der Gesellschaft gewesen ist. Und Kritik durfte eigentlich nur so hinter vorgehaltener Hand geäußert werden. Und natürlich hatten auch viel mehr Leute ja damals auch Berührung mit dem Militär, als das heute der Fall ist, weil eigentlich kannte jeder irgendjemanden, der Teil des Militärs gewesen ist. Und auch in der Öffentlichkeit hat das Militär natürlich war viel sichtbarer. Und viele Leute wussten natürlich auch, dass die Soldaten und die Offiziere keine Heiligen gewesen sind.
Ja, klar, aber man hat ja immer doch so ein höheres, also man möchte ja immer an bessere Menschen denken als dann, also Menschen sind ja immer noch Menschen. Ne?
Ja,
also,
genau, klar. Viele Leute wussten natürlich, dass es Verfehlungen gegeben hat, aber man durfte eben nicht offen drüber sprechen.
Ja, und wenn man dann das so gesammelt in so einem Buch liest, ist es natürlich dann noch echt extremer, als wenn man da, also wenn ich jetzt vor mir, weiß ich nicht, 200 Soldaten habe und davon sind 5 vielleicht mit solchen Geschichten belegt,
ja,
finde ich, ist es noch was anderes, als wenn ich einfach nur ein Buch sehe, wo halt vielleicht aus einem Militärkorps oder wie auch immer, aus so einer Gruppe von Militär, die wirklich groß ist, wenn da aber 10 dabei sind, das wirkt schon nach sehr, sehr viel. Ne?
Ja,
das
genau.
Muss man auch sagen. Aber der Skandal lässt sich natürlich dann auch dadurch erklären, wie du gerade schon sagtest, dass das Militär und vor allem die etwas höheren im Militär, die Offiziere, der Offizierskorps, eben so ein wichtiger Träger in der Gesellschaft im Kaiserreich war. Also es galt halt, jeden Zweifel eben wegzuschieben vom Militär.
Ja.
Sie wurden erhöht und das war auch so diesem eigenen Selbstverständnis und auch dieser Gedanke eben an Tugenden wie Ehre und Disziplin, und das war alles damit verbunden, womit sich aber auch das Kaiserreich eben auszeichnen wollte, eben durch Militär, Tugenden und. Und Kritik am Militär war natürlich dann auch gleichzeitig Kritik an dem Staat und an den herrschenden Verhältnissen, weil das Militär
so eng miteinander verflochten gewesen ist. Ja.
Das gehörte so zusammen. Und viele wollten es dann auch nicht für wahr halten, also dass preußische Offiziere wirklich zu solchen Taten fähig sind.
Ja.
Das war wirklich ein Skandal, weil man eben dieses Bild hatte, dieses perfekte Bild von so einem tugendhaften preußischen Soldaten, den langen Kerls ja auch später. Und viele fanden dann eben gleichzeitig aber auch, also es gab einmal die, die das nicht wirklich wahrhaben wollten. Und es gab aber auch die, die eher so eine Schadenfreude hatten oder so eine Genugtuung. Und dass eben diese Verhältnisse, über die viele ja nur im Geheimen Bescheid wussten, nun auch an die Öffentlichkeit kamen. Man muss natürlich auch sagen, in Elsass-Lothringen beispielsweise, einer Grenzregion, ist natürlich viel mehr offensichtlich, was da für Verfehlungen sind, als wenn man jetzt in der Mitte des Reiches ist, wo vielleicht überhaupt keine Konflikte in der Größe da sind, wo halt nicht so viel Militär da ist.
Und wie gesagt, viele sind ja auch überhaupt erst nach Elsass-Lothringen, also nach Lothringen in dem Fall, versetzt worden, weil sie ja schon ein bisschen Dreck am Stecken haben.
Ja, dann bündelt sich das da natürlich auch. Und Bilse war eben so der Erste, der es gewagt hat, reale Vorkommnisse so offen darzulegen. Er hat es ja kaum verschleiert. Er hat ja nur die Namen geändert. Alles andere blieb ja gleich. Das heißt, man konnte ja direkt eigentlich, wenn man dann halt wusste, wer so da ist, und wenn man so 1-2 Skandale wusste, konnte man das ja direkt zuordnen.
Ja, genau. Vielleicht können wir an dieser Stelle ja auch mal einmal kurz einen kleinen Kontext und einen kleinen Hintergrund geben, was überhaupt der Offizier so um 1900 herum, was ihn eigentlich auszeichnet, weil das war ja gerade im Kaiserreich eine ganz wichtige und ganz spezielle auch gesellschaftliche Gruppe eigentlich, Offiziere, die ja wirklich ein ganz wichtiger Träger auch des, wie wir ja schon gesagt haben, des Staates gewesen sind. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was ist eigentlich ein Offizier? Es ist ja im Grunde so eine Management-Ebene. Also wie man das vielleicht aus der Privatwirtschaft kennt, eine Management-Ebene, die mittlere und höhere Management-Ebene im Militär. Und eben, was Soldaten ja im Allgemeinen auch auszeichnet, was es auch unterscheidet von anderen Berufsgruppen, ist ja eigentlich, dass sie bereit sind zu töten oder auch getötet zu werden. Also es ist diese permanente Gefahr auch.
Stimmt, das ist ja allgegenwärtig in dem Berufskreis.
Genau, das ist ja was anderes als in anderen Berufen. Und ja, wie du schon gesagt hast, also ein Offizier ist ja auch immer derjenige, der gleichzeitig auch die herrschende Ordnung repräsentiert. Also sozusagen der Repräsentant des Kaiserreichs auch vor Ort in den Kleinstädten. Das war im Grunde auch der Offizier.
Mhm.
Und dementsprechend ist es eben so, dass ein Offizier im eigenen Selbstverständnis eben kein Beruf war, wie jetzt vielleicht Beamter oder Lokführer oder Zimmermann oder so, sondern es war wirklich eine Lebensaufgabe. Also man war sein ganzes Leben lang Offizier, rund um die Uhr. Und man ist aus der Nummer dann auch nicht rausgekommen, weil man musste sich tatsächlich auch immer repräsentieren. Man hat immer den eigenen Berufsstand auch repräsentiert.
Das ist ja ähnlich wie heute Arzt. Wenn du Arzt bist, verpflichtest du dich ja, oder Arzt oder eben Krankenhelfer, wie auch immer, verpflichtest du dich ja zu helfen, selbst wenn du gerade nicht im Dienst bist.
Ja.
Und so wird es da wahrscheinlich dann auch ähnlich sein, oder?
Aber nur, dass beim Offizier eben auch die Trennung zwischen Freizeit und Arbeit ja im Grunde noch aufgehobener war. Weil man war halt immer, man musste in der Öffentlichkeit immer Uniform tragen. Auch wenn man nicht im Dienst war. Und man hat natürlich auch vor allem nur mit anderen Offizieren zu tun gehabt. Und also diese Trennung von Privatleben und Arbeitsleben, wie das heute halt in den meisten Berufen ja der Fall ist, die gab es so in der Form nicht, weil man halt sein ganzes Leben lang wirklich Offizier. Und dementsprechend gab es eben auch diesen Ehrenkodex, der ganz klar vorgegeben hat, wie sich ein Offizier zu verhalten hatte. Also ein Offizier musste eben sowohl natürlich auf dem Schlachtfeld als auch auf dem Exerzierplatz als Anführer hervorstechen, aber er musste auch bei gesellschaftlichen Anlässen brillieren im Grunde. Also quasi wie ein Ritter aus dem Mittelalter, das war sozusagen dann in der Moderne, in der frühen Neuzeit, war es eben der Offizier. Also es gab wirklich so einen ganz bestimmten Kodex, an dem man sich halten musste, und es waren eben Werte wie Ehre, Charakter, Pflichtbewusstsein, Opferbereitschaft und so weiter. Also ganz wichtige Tugenden, die eben zentral waren für einen Offizier und die ja im Grunde auch aus der Adelsgesellschaft am Ende noch gekommen sind.
Genau, aber gerade in so einer Adelsständegesellschaft funktioniert das dann auch ganz gut. Aber da ist auch das Problem dann, nämlich in der Zeit um 1900 ändert sich das ja auch. Also schon eher, aber da extrem.
Genau.
Da wird ja das Militär immer mehr verbürgerlicht, beziehungsweise ja nicht nur das Militär, sondern auch die gesamte Gesellschaft. Die werden eben eher zu Bürgern und nicht zu Adel, Bauer, Handwerker, wie auch immer.
Und die Privilegien des Adels, die schwinden halt immer weiter.
Ja, genau. Und was natürlich nicht jeder so gut fand, aber gerade die Arbeiter und die Bürger, aber vor allem die aufkommende Arbeitergesellschaft eben durch die Industrialisierung und so weiter, für die ist dieses Offiziersein gar nicht mehr greifbar. Die haben halt ihren Beruf, den gehen sie nach, auch einen sehr großen Teil ihres Lebens. Also Arbeitszeiten und Bedingungen sind ja nicht so wie heute.
Ja, klar.
Wenn du jetzt Bergbauer bist oder sowas, identifizierst du dich da schon mehr mit als vielleicht auch heutzutage viele Menschen.
Ja.
Aber dieses ich bin das immer und ich muss das immer repräsentieren, das ist da nicht mehr so greifbar. Und auch diese ganzen Werte, natürlich gab es auch unter den Arbeitern Werte, aber das waren dann gleich teilweise auch echt andere als unter den Offizieren.
Ja.
Und dadurch werden Offizier auch immer häufiger Opfer von so Satire, Karikaturen, und sie gelten eher als faul und dekadent, weil sie eben auf ihrer Stelle so sitzen und eigentlich nur in den Augen der Arbeiter nicht wirklich arbeiten, sondern nur repräsentieren und Befehle geben.
Genau.
Und das war natürlich nicht so gerne gesehen. Sie gelten aber auch als Relikte, die eben übernommen wurden aus einer Ära, die eigentlich schon vorbei ist.
Ja. Also fast aus dem Mittelalter.
Überholt, genau. Ja. Wie Ritter quasi, sagtest du ja schon, einfach überholt. Und auch das Selbstverständnis der Offiziere orientierte sich nun stärker an den Werten der bürgerlichen Gesellschaft, gerade diese aufkommende Leistungsgesellschaft.
Ja.
Es geht darum, dass man etwas für die Gesellschaft bringt oder eben für die Wirtschaft. Und Offiziere haben das in dem Fall ja erstmal nicht so präsentiert, und dann hat sich das eben auch so ein bisschen geändert.
Genau, weil jetzt auch ja viel mehr Offiziere nicht mehr aus dem Adel selbst kamen, sondern auch aus dem Bürgertum.
Also die bringen natürlich ihre eigenen Werte mit, und dann ändert sich das auch.
Ja.
Und da passt Bilse auch gut ins Bild. Also sein Roman trug so zu dieser Krise des Selbstverständnisses bei Offizieren. Also es verdeutlicht wirklich diesen gesellschaftlichen Wandel und trägt halt dazu bei, dass auch innerhalb der Offiziere und des Militärs eben so Risse entstehen und so darüber nachgedacht wird, ob das so, wie es jetzt praktiziert wird, eigentlich noch Bestand hat.
Ja, genau. Ja, wie ging es jetzt eigentlich mit Bilse weiter? Also kann man sich ja gut vorstellen, dass er eben, nachdem der Roman dann erschienen wurde und allen klar war, das sind jetzt genau die Offiziere, über die geschrieben wurde, dann wurde er eben verklagt wegen Beleidigung von zwei Offizieren aus Forbach, die er eben in seinem Roman porträtiert hat. Und außerdem gab es zu der Zeit ein Gesetz, was von Kaiser Wilhelm II. Höchstpersönlich dann initiiert wurde. Also ein Gesetz, was Offizieren komplett verboten hatte, irgendwas zu publizieren.
Ah, er wollte natürlich nicht, dass man in das Militär reingucken kann.
Genau.
Weil es ist ja klar, dass das nicht so läuft. Und er möchte gerne diese Illusion, Kaiser Wilhelm, haben wir ja schon drüber gesprochen, hat gerne so seine Idealbilder, die er über Preußen, die Monarchie, das Kaiserreich, alles sowas aufmacht. Und das möchte er natürlich auch übers Militär haben.
Genau, also dass dieses Bild des tugendhaften Offiziers, das sollte nicht aufgebrochen werden. Und natürlich sollten auch nicht Dienstgeheimnisse oder irgendwelche taktischen oder von der Waffentechnik her irgendwelche Fortschritte sollten auch nicht ausgeplaudert werden. Genau, ja. Und deswegen durften eben Offiziere nicht publizieren in ihrem aktiven Dienst. Und Bilse war ja noch aktiver Offizier, aber er hat so ein bisschen darauf spekuliert, dass er dann, wenn das Buch dann endlich erscheint, dass er dann schon nicht mehr teil.
Aber es kam einfach eher.
Es wurde dann, ging dann einfach so schnell, dass er dann auch selbst davon überrumpelt wurde. Und ja, dann war er eben noch Offizier und konnte eben, hat sich deswegen auch strafbar gemacht.
Oh.
Genau, und wegen Beleidigung wurde er eben auch verklagt und ursprünglich stritt er das eben ab. Aber dann ist halt, ja, was für Bilse Dummes passiert, nämlich die Polizei hat eben dann das originale Manuskript gefunden und da hatte er eben blöderweise noch die Originalnamen drinstehen, die er erst später ausgetauscht hat.
Er hat quasi so ziemlich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können in so einem Fall. Also die Idee ist ja gut, also dass man so einen Aufdeckungsroman schreibt, aber mir stellt sich wirklich die Frage, warum hat er es nicht weiter verfremdet? Warum hat er das Originalskript noch mit den, also warum hat er da die echten Namen? Warum hat er nicht von Anfang an andere Namen? Ja. Hat es wirklich noch mehr verfremdet? Das ist ja heutzutage gang und gäbe, dass man so etwas macht. Man kann ja auf diese Fehlverhalten dadurch trotzdem hinweisen. Es muss ja nicht eine reale, also 1:1 reale Geschichte sein.
Und er hat es eben kaum gemacht. Und wie gesagt, im ersten Manuskript hat er nicht mal die Namen verändert, sodass natürlich klar war, ja.
Ja, natürlich.
Er hat natürlich die echten Ereignisse aufgeschrieben und da konnte er sich auch nicht mehr rausreden.
Vor allem, wenn er dann sich selber als den Bleibtreu, dann hat er sich wohl selber auch mit Namen und dann war ja klar.
Ja, oder einfach nur als B, dann in dem, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es nicht so ganz klug, das so zu machen. Und da konnte er sich eben, wie gesagt, nicht mehr rausreden. Und dann hat er so ein bisschen seine Taktik verändert, auch vor Gericht hat er gesagt, ja, es ging ihm ja, wie du eben schon mal gesagt hast, vor allem darum, Kritik zu üben und Reformen anzustoßen.
Ach,
und er wollte ja auf keinen Fall jemanden wirklich in den Dreck ziehen oder so, aber dann fragt man sich natürlich, ja, warum hat er dann nicht mehr verändert? Und,
aber lass uns mal darüber reden. Also, der Typ, Bilse, er war nicht beliebt. Ja. Er ist angeeckt. Er kam mit den Offizieren überhaupt nicht klar. Ist es nicht eigentlich eher, also aus meiner Sicht würde ich schon sagen, nicht, dass er Kritik am Militär an sich äußern würde. Er wollte sich schon so ein bisschen rächen und über seine Leute daherziehen, mit denen er zusammengearbeitet hat.
Also man weiß es natürlich nicht, aber es wird bestimmt eine Rolle gespielt haben.
Ich stelle mal diese steile These auf. Wir wollen ja hier so ein bisschen tratschen.
Ja.
Ich glaube schon, dass das eher so ein bisschen gekränktes Ego vielleicht auch war und dann ganz schreibt man das.
Ganz bestimmt sogar. Und er hat ja auch selbst nicht damit gerechnet, dass es so ein Erfolg wird. Wahrscheinlich hat er so gedacht, ich wische denen auch ein bisschen was einen aus, aber dass es dann wirklich der große Skandal wurde, das hat er dann ja auch nicht.
Ja gut, wer denkt das schon? Wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, würde ich auch nicht denken, dass es irgendwie viral geht und jetzt irgendwie super viele Leute das hören.
Ja, also ja, aber dementsprechend ist er eben dann verklagt worden, als er dann vor Gericht stand. Er wurde zu 6 Monaten Festungshaft verurteilt, was, also Festungshaft klingt ja aus heutiger Sicht eigentlich böse, aber Festungshaft war die mildeste Strafe, die es damals gegeben hat.
Ich wollte gerade sagen, es gab ja zu der Zeit teilweise ja, glaube ich, sogar auch noch Strafen an Leib und Todesstrafe.
Ja, oder Zuchthaus. Ja.
Und wo man einfach nicht rauskam. Also
da war Festungshaft eigentlich, ja, eigentlich eher so ein bisschen eine ziemlich milde Strafe, die er gekriegt hat. Also man hat so ein bisschen damit gerechnet, dass er härter bestraft wird. Und das Buch, was er geschrieben hatte, sollte eigentlich aus dem Verkehr gezogen werden, aber das hat offensichtlich nicht funktioniert, weil gerade nachdem dieser Prozess dann vorbei war, ist es überhaupt erst so richtig durch die Decke gegangen. Also
ja, natürlich, so ein Prozess, das hatten wir jetzt auch bei der Eulenburg-Affäre schon gehört.
Ja.
Wer es noch nicht gehört hat, hört gerne rein. So ein Prozess bringt es ja auch wieder in die Öffentlichkeit und macht es noch größer. Und dadurch denken sich Leute, Mensch, jetzt wird der dafür auch schon, steht ja vor Gericht. Das muss ich aber echt mal lesen.
Ja, und es waren dann eben schon so viele Exemplare im Umlauf, das konnte dann auch einfach nicht mehr aus dem Verkehr gezogen werden.
Ja, natürlich. Das ist ja wie der Streisand-Effekt.
Ja, genau.
Was einmal im Umlauf ist, je mehr man möchte, dass es aus dem Umlauf rauskommt, desto weiter wird es verbreitet.
Ja, und eben für die Leute hat es dann auch eben ganz unterschiedliche Auswirkungen gehabt. Also für die Offiziere, die man jetzt natürlich kannte, die auch in der Öffentlichkeit standen.
Mhm.
Also mehr als ein halbes Dutzend Offiziere aus Forbach wurden dann eben strafversetzt oder entlassen oder eben zwangspensioniert. Ja, wie gesagt, also ein Offizier war man eben sein Leben lang und wenn man dann eben zwangsentlassen wurde oder strafversetzt wurde, dann war das eben ja schon im Grunde das Ehrverlust.
Mhm.
Oder ja, im Grunde auch das Ende der beruflichen Karriere.
Also aber damit kann ja Kaiser Wilhelm II. Nicht einverstanden gewesen sein. Also der war ja immer noch darauf erpicht, dass sein Militär eben diese Tugendhaftigkeit noch nachgesagt kriegt und ja, diesen Charakter. Und hat ja er da was gegen gemacht?
Also wir kennen ja ihn mittlerweile, Wilhelm II. Ja. Und wir wissen, dass er sich auch ständig in Sachen eingemischt hat. Und für ihn war das ganz schlimm und er mochte das überhaupt nicht. Und vor allem war es ihm im Dornenauge, dass eben Bilse zu einer relativ milden Strafe nur verurteilt wurde.
Ja, klar.
Und das konnte man dann eben auch nicht mehr rückgängig machen. Aber er hat dann persönlich dafür gesorgt, dass 3 von den Richtern, die an diesem Urteil dann beteiligt gewesen sind, dass die dann eben ja in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurden.
Hat er wirklich?
Genau, also für ihn war das persönlich eben, er fand es nicht toll. Ja,
ja, das kann ich mir vorstellen, aber er macht es ja damit nicht besser, ja, indem er sich da auch noch so einmischt. Das kennt man ja auch aus der heutigen Zeit. Aber man muss ja auch dann sagen, im Allgemeinen hätte er sich eingemischt oder nicht, dieser Prozess oder allgemein dieses Buch und dieser Prozess trug halt wirklich dazu bei, dass der Ruf dieses Offizierskorps teilweise tiefe Kratzer erhalten hat und teilweise auch einfach dahin war. Also das schon. Und dass dieser Status als Elite des Kaiserreichs verloren war für die Offiziere. Also das war so nach und nach, ging das immer mehr nach hinten, also ging immer mehr weg und die Leute haben es immer weiter hinterfragt.
Genau. Und Bilse selbst wurde eben für eine kurze Zeit zu einer prominenten Persönlichkeit natürlich auch in der Öffentlichkeit. Und in den Medien wurde er auch eigentlich ziemlich positiv beurteilt, weil man jetzt gut gehalten hat, war, dass er jetzt, ja, eine schlimme Bestrafung in Kauf genommen hat, um eben die Missstände aufzudecken.
Ja, natürlich.
Und um eben eine Reform anzustoßen. Und er hat sich wohl auch ganz gut geschlagen vor Gericht. Also war er schon eigentlich, er war schon ein relativ cleverer Typ und so war eben die Presse größtenteils dann auch auf seiner Seite. Und er hat dann eben versucht, jetzt war eine bekannte Persönlichkeit, dann eben auf der Welle weiterzureiten. Hat noch eine ganze Reihe anderer Romane veröffentlicht, die eben auch das Militär zum Thema hatten, aber die waren halt lange nicht so erfolgreich. Und irgendwann ist er dann auch aus der Öffentlichkeit wieder verschwunden.
Aber das war für ihn auch, glaube ich, so ein Höhenflug, ne? Ja. Also sein Leben lang eher angeeckt und eher unbeliebt. Und auf einmal kommt er so ins Zentrum und die Menschen mögen ihn und die Presse schreibt positiv über ihn.
Ja, genau.
Da versucht er natürlich anzuknüpfen.
Ja, aber er war am Ende dann nur so ein One-Hit-Wonder, wenn man so möchte. Und nachdem dann seine literarische Karriere vorbei war, ja, ist er dann Landwirt geworden. Er hat sich einen Hof gekauft, erst in Bayern, dann war er später in Brandenburg.
Aber er hatte Geld gekriegt, einen Hof zu kaufen.
Genau, also Geld hat er damit gut verdient.
Das ist natürlich positiv. Hat er dann irgendwie auch mit anderen Schriftstellern oder Leuten seiner Zeit Kontakt gehabt oder haben die irgendwie über ihn was erzählt?
Also es ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen liest und dann ist häufig so, ja, der literarische Wert von seinem Roman wird immer so ein bisschen in Zweifel gezogen. Also wir beide haben den jetzt nicht direkt gelesen, aber es muss wohl so sein, dass es jetzt eher schwierig zu lesen ist und eher ein bisschen tröge und aus heutiger Sicht gerade auch nicht mehr so ganz interessant.
Das ist bei vielen der damaligen, gerade so moralischen Erzählungen oder sowas, beziehungsweise Erzählungen, die so einen moralischen Wert haben, einfach aus heutiger Sicht wirklich oft sehr trocken.
Ja.
Also muss ich auch sagen, auch aus anderen Quellen und anderen Büchern, auch bei Bilse ist es sehr trocken.
Ja, und ein ganz bekannter Zeitgenosse oder Schriftsteller, Thomas Mann, den man ja heute auch noch sehr gut kennt, hat sich eben auch mit Bilse auseinandergesetzt. Und zwar war es eben so, dass Thomas Mann mit Bilse verglichen wurde, weil die Buddenbrooks von Mann eben auch mit aus einer kleinen Garnison von Bilse, weil es eben in beiden Büchern auch so ein bisschen darum ging, dass eben ja reale Personen, reale Ereignisse im Grunde verarbeitet wurden.
Oh nein, das fand er gar nicht
gut. Und das fand Thomas Mann natürlich gar nicht gut. Er hat ein Essay geschrieben sogar über Bilse. Das hat er dann Bilse und ich genannt. Und in diesem Essay ist er dann ziemlich mies oder ziemlich heftig über Bilse hergezogen. Und weil seine Fähigkeiten als Schriftsteller, weil Thomas Mann natürlich in seinem eigenen Selbstbildnis ja auch...
Er ist ein hoher Literat in seinem eigenen Selbstbild und sieht Bilse eher als kleinen Soldaten, der mal selber auch ein bisschen was dahin geschrieben hat.
Genau, so ein bisschen Schmutzliteratur verfasst hat. Und das hat dann im Grunde ja auch das Bild von Bilse dann in der weiteren Zeit auch geprägt. Also er galt dann sozusagen nur noch als hämischer Enthüllungsliterat. Und ähnliche Bücher eben, die eben so Schlüsselromane sind, die reale Personen oder reale Erlebnisse, Ereignisse kaum verhüllt wiedergegeben haben, wurden dann noch viele Jahre später als Bilse-Roman bezeichnet.
Aber immerhin, sein Name hat sich gehalten.
Sein Name hat sich gehalten, auch wenn eher in einem negativen Kontext. Ja,
schlechte Presse ist auch gute Presse.
Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, Bilse selbst konnte davon dann nicht mehr profitieren. Also er starb dann 1951 und im Grunde war er zu dem Zeitpunkt dann weitestgehend vergessen.
Ja, aber was können wir dann jetzt abschließend so mitgeben? Was können wir abschließend sagen darüber?
Also einerseits kann man natürlich sagen, dass dieser Skandal um Bilse und um seinen Roman halt ziemlich deutlich gezeigt hat, dass der Offizierskorps so um 1900 herum mit seinen Werten und seinem Ehrenkodex ja im Grunde zunehmend halt antiquiert und unmodern wirkte und ja die gesellschaftliche Leitposition, die eigentlich gehabt haben, ja zunehmend verloren haben. Und gerade in dem Roman von Bilse hat sich ja deutlich gezeigt, dass die Offiziere auch ihrem eigenen Selbstverständnis ja dann auch nicht mehr gerecht geworden sind.
Also hat quasi so ein kleines dahingeschriebenes Buch schon wieder tiefe gesellschaftliche Umbrüche, ja, zumindest gedanklich, aber auch teilweise ja auch real in den Gang gesetzt.
Genau, ja. Und ja, gerade auch die Tatsache, dass Bilse dann auch in Teilen der Öffentlichkeit und in den Medien ja auch positiv gesehen wurde und der Roman ja auch zu einem Bestseller geworden ist, hat eben gezeigt, dass sich ja auch die Rolle des Militärs auch in der Gesellschaft gewandelt hat, also Kritik war jetzt im Grunde akzeptiert und teilweise wurde jetzt ja sogar als notwendig gesehen, um eben Reformen anzustoßen. Obwohl es diese Reform auf die Bilse ja auch persönlich gehofft hat, hat es dann eben bis zum Ersten Weltkrieg dann auch nicht mehr gegeben. Und
ja, gut,
wie man eben weiß, durch den Ersten Weltkrieg hat sich das Militär dann ja sowieso radikal verändert.
Ja.
Genau, aber wo man eben sagen muss, dass diese ganze Debatte um Kunstfreiheit oder eben Wahrung von Privatsphäre, also die Bilse ja auch irgendwie mit seinem Roman angestoßen hat, das wirkt im Grunde bis heute fort, weil im Grunde ist es ja bis heute so, dass immer mal wieder auch darüber gestritten wird, auch tatsächlich vor Gericht, also in Prozessen, ja, um Romane oder auch Filme, Serien oder so, die im Grunde ein bisschen zu nah an der Wirklichkeit sind,
ja,
und
natürlich,
wo eben real existierende Personen vielleicht ein bisschen zu gut wiederzuerkennen sind.
Ich meine, wie würdest du es finden, wenn auf mal eine Serie oder ein Film auftaucht, was um dein eigenes Leben geht quasi, ja, und alles, was du vielleicht irgendwie mal in den kleinen Ferien oder sowas wirklich in den Blick nimmst und jeder, gerade hier bei Bilse, jeder, der irgendwie in deinem Umfeld ist, weiß, dass du gemeint bist und dann heißt du vielleicht nicht Tim Ra, sondern Tom Ruhe oder sowas oder was weiß ich was oder... Ja. Ganz anderer Name, aber letztendlich...
Ja, aber es sind eben Diskussionen, die es ja wirklich bis heute gibt und die vielleicht auch nicht so ganz einfach zu beantworten sind, weil im Grunde gibt es auf der einen Seite die Kunstfreiheit, auf der anderen Seite gibt es eben die Privatsphäre oder das Recht auf Privatsphäre und dann ist eben die Frage, ja, wie weit dürfen Kunstwerke eigentlich gehen und wo verläuft die Grenze zwischen Fiktion und zwischen Realität?
Da ist auch die Satire auch sehr stark mit drin. Wie weit darf man sich noch satirisch vielleicht auch über Politiker oder sowas äußern oder Kritik anfügen oder allgemein über Menschen aus dem realen Leben.
Ja.
Und ab wann ist es dann eben üble Nachrede, ab wann ist es
Beleidigung.
Genau.
Und eben rechtfertigt der Zweck die Mittel, weil Bilse hat ja dann selbst auch als eigene Verteidigungsstrategie gesagt, ja, er hat es nur gemacht, um Kritik zu üben und als Reform anzustoßen, aber ist das notwendig oder ist es rechtfertigt das im Grunde das, um eben Karrieren zu zerstören?
Ja.
Also das sind eben Fragen, die bis heute ja im Grunde diskutiert werden.
Genau, und da sollte man vielleicht auch drüber nachdenken. Also einmal darüber nachdenken, damit enden wir jetzt mit dem Plädoyer, darüber nachdenken, wie weit kann man mit der Kunst gehen? Ab wann ist man eben schon in dem Bereich Beleidigung oder in dem Bereich üble Nachrede? Und was hat das auch für einen Zweck? Also mit der Kunst, also es ist ja auch absolut nicht nur negativ,
Das
kann ja positive...
Welche Funktion kann Kunst auch erfüllen?
Genau, das sind wichtige Fragen. Und damit hoffen wir, hat unser Ausflug ins Kaiserreich euch auch gefallen und wir konnten euch da ein wenig zum Nachdenken anregen mit den eben genannten Fragen auch. Nächste Woche gibt es dann den Abschluss unserer Reihe. Und der ist pikant. Sagen wir so viel. Es geht um zwei prominente preußische Persönlichkeiten. Es geht um Sex, Spionage und es geht auch um einen großen Skandal. Und das Beste haben wir euch quasi zum Schluss aufgehoben.
Ja, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Bis dahin wünschen wir euch eine geruhsame Adventswoche. Lasst euch den Glühwein schmecken, geht vielleicht noch auf einen Weihnachtsmarkt, esst Lebkuchen und hoffentlich habt ihr auch schon die letzten Weihnachtsgeschenke besorgt. Es wird langsam knapp. Also kleiner Aufruf. Ich habe auch noch keine besorgt. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche.
Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.